Kurznachrichten.
Mich gestern durch den Wahl-O-Mat gequält, mit dem klaren Ergebnis AfD, sind sie heute wieder da. Fragen, wen wählt man nun am kommenden Sonntag? Ein Argument für das BSW ist, es wäre die einzige Friedenspartei im Parlament. Wenigstens die Zweitstimme ist mir sehr, sehr gut nachvollziehbar, vor allem für Linke. Im Großen und Ganzen nehme ich das BSW nicht als linke Partei wahr, sehe aber im Parlament gar keine linke Partei mehr, sondern, so wie in den USA, ein ausschließlich rechtes Parteienspektrum. Am linkesten Rand wäre für mich in Deutschland dann die Linke, dann die SPD und dann erst das BSW. Es gibt aber doch ein Argument. Das wird am Ende des heutigen Dossiers stehen. Die AfD kann jetzt sicher nur mal sicher sein, vor allem wenn es darum geht, es sich nicht mit dem Hegemon zu verscherzen. Realpolitisch sicher kein kluges Spiel. Vor allem da zu erwarten ist, dass der Hegemon selbst die Zügel löst. Wann entscheidet aber er? Für Linke gibt es aber dann die Welt des Kommunismus. Da haben wir die DKP immer gern von der DDR unterstützt, die Deutsche Kommunistische Partei oder auch die KPD 1990 auf dem Gebiet der DDR wiedergegründet, die Kommunistische Partei Deutschlands, aber auch die MLDP. All das findet in deutschen Medien nicht statt, aber mit großem Interesse habe ich die Berichterstattung zur Bundestagswahl auf Russia Today wahrgenommen. Dort agiert Roman Ziskin und von dem habe ich in meinem Archiv noch so einen alten Tonschnipsel.
Und nun das Dossier.
Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20%, es wird lebhaft. 50%, positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Geigens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren. Beweis, Schmuggel und Sklavenhandel, hat seinerzeit Karl Marx gesagt. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass der Krieg ein sehr profitables Geschäft ist. Und wenn die USA eines richtig gut können, dann ist es die Umwandlung von Chaos und Krieg in Profit.
Kann es sein, dass dieser Roman Ziskin von Russia Today ein Kommunist ist? Ich meine, Russland ist ja auch antikommunistisch. Vielleicht sogar ein Selfmade-Kommunist?
Das ist mein Boss, Jonathan Hart. Ein Selfmade-Millionär.
Wenn es etwas gibt, was mich auf meinen politischen Weg gebracht hat, dann war es das Infantile des Fernsehens aus dem benachbarten Ausland. Und zum familiären Abendessen liefen da immer die US-amerikanischen Vorabendserien, eine dümmer wie die andere. Der Selfmade-Millionär ist mir aber in Erinnerung geblieben. Ein verheldeter Millionär, der Kriminalfälle löst. Hart aber herzlich, was für ein Schwachsinn. Aber zurück zu Roman Ziskin. Wer und was der Friedrich Merz ist, eröffnet er uns in Gestalt des Publizisten, Journalisten, Sachbuchautors Werner Rügemer. Er war Mitglied im marxistischen Studentenbund Spartakus der DKP, publizierte in deren Roten Blättern. Heute schreibt er unter anderem bei Ossietzky Junge Welt Nachdenkseiten. Er ist Mitglied im Editorial Board der internationalen Zeitschrift World Marxist Review.
Also Friedrich Merz ist der überzeugte Transatlantiker. Er glaubt an die Vereinigten Staaten von Amerika als der führenden Weltordnungsmacht. Deswegen war er lange Zeit Vorsitzender der Atlantikbrücke und dann sehr wichtig, ab dem Jahr 2005 war er Miteigentümer und Anwalt der amerikanischen Wirtschaftskanzlei Mayer Brown mit ihrer Filiale in Düsseldorf. Und er hat das Büro dieser amerikanischen Wirtschaftskanzlei Mayer Brown in Berlin geleitet. Und das war die Zeit, wo in Deutschland die Agenda 2010 gewirkt hat. Das heißt, sie bestand aus zwei Teilen. Einmal in der Einladung an amerikanische Investoren, deutsche Unternehmen zu kaufen. Zuerst den deutschen Mittelstand, die nicht börsennotierten Unternehmen durch amerikanische Private Equity Investoren, die dann später wegen ihrer brutalen Vorgehensweise den Spitznamen Heuschrecken bekommen haben. Und in dieser Kanzlei war Friedrich Merz Miteigentümer und Anwalt und hat diese amerikanischen Investoren beraten, wie sie in Deutschland am günstigsten Unternehmen aufkaufen können, was verbunden war mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, mit der Stilllegung einzelner Teile, mit der Auslagerung einzelner Teile ins Ausland. Und danach seine nächste wichtige Station, gleichzeitig noch mit seiner Aktivität in der Kanzlei Meyer Braun, war ab 2016 die Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Also er war Funktionär des größten amerikanischen Kapitalorganisators BlackRock, der in dieser Zeit sich in die wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften als einer der jeweils führenden Aktionäre eingekauft hat. Also beispielsweise in den DAX-Konzernen bei Adidas, bei Siemens, bei Deutsche Bank, bei Commerzbank, bei BASF, bei RWE und so weiter. Und das bedeutet, er vertritt im Wesentlichen die Interessen amerikanischer Investoren.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Und ich sage noch dazu, der Tod steht uns näher als das Leben.
RTDE. Kritisch bleiben.
Aber zurück zu unserem Roman Ziskin. Er spricht mit der Politologin Jewgenia Pimienova über Migration.
Das zeigt, dass dies in der Tat eines der wichtigsten Themen ist, das viele Kontroversen auslöst und den Parteien vor den Wahlen sowohl politische Pluspunkte bringen, als auch ihrem Image sehr schaden kann. Friedrich Merz war kürzlich in einen Medienskandal verwickelt. Als der Bundestag über einen Gesetzentwurf zur Begrenzung der Zuwanderung debattierte, stimmte die CDU mit der AfD dafür. Er scheiterte zwar in der zweiten Lesung, aber trotzdem kam es zu dieser Abstimmung und Scholz beschuldigte Merz, das Tabu der politischen Blockade der AfD gebrochen zu haben. Gleichzeitig positionierte sich Merz als emotionaler Politiker, der bereit ist, mit den Rechten zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen SPD und CDU in der Migrationsfrage? Scholz hat in der gestrigen Debatte eine Position der Selbstverteidigung eingenommen und versucht zu sagen, dass während seiner Kanzlerschaft die Migrationsprobleme gelöst wurden. Erstens wurde das Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für Migranten verschärft. Zweitens wurden, wie er sagte, viele Menschen abgeschoben. Und dieser Anteil hat sich um 70% erhöht, obwohl heute Journalisten eines deutschen Medienunternehmens nachgerechnet und herausgefunden haben, dass wir in absoluten Zahlen von 4.000 abgeschobenen Personen sprechen. Inwieweit diese Zahl das Migrationsproblem radikal lösen kann, ist ebenfalls umstritten. Dennoch machte Scholz deutlich, dass er in diese Richtung arbeitet.
Aber so wissenschaftlich sachlich muss es nicht sein. Roman Ziskin sprach auch mit Gabriele Fechner von der MLDP.
Ich darf Frau Gabriele Fechner, Vorsitzende der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, für ein Interview begrüßen. Frau Fechner, guten Tag. Danke für Ihre Zeit.
Guten Tag, hallo. Alle Zuschauer.
Wir wollen sofort mit der ersten Frage starten. Die Bundestagswahl steht an. Deswegen wollen wir und auch unsere Zuschauer wissen, was denn Ihre Partei von anderen linken oder sozialistischen Parteien, wie zum Beispiel SPD oder DKP, was sind die Alleinstellungsmerkmale?
Ja, die MLPD unterscheidet sich tatsächlich sehr grundlegend. Sie ist eine Partei, die für echten Sozialismus steht. Und die ganzen Probleme, die wir im Moment haben, es ist ja wirklich eine Krise nach der anderen, die hier die Leute überfällt, machen wir fest an den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus. Also wir sind der Meinung, die letzte Regierung ist gescheitert an den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus und auch die nächste Regierung wird dran scheitern. Und deshalb haben wir die Losung Make Socialism Great Again, also die Zukunft liegt im Sozialismus. Die MLPD ist eine Partei, die sehr grundlegend Schlussfolgerungen gezogen hat aus dem Verrat am Sozialismus, was wir 1956 ansiedeln und meinen, die Menschheit muss aber daraus lernen und wir sollten uns nicht diesem imperialistischen Weltsystem unterordnen.
Und die Nippel sind spitz. 1982 wurde die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands gegründet, eine kommunistische deutsche Kleinpartei, sehr aktiv im Wahlkampf, was Plakate angeht. Mandate erhielt sie nicht. ihr Ziel die Errichtung einer sozialistischen Diktatur des Proletariats. Dafür ist sie finanziell gut ausgestattet. Das Reinvermögen beträgt laut Wikipedia etwa 5,6 Millionen Euro. Sie steht in Kontrast zu Parteien wie DKP, Die Linke oder auch die Sozialistische Gleichheitspartei. Ungefähr 2800 Mitglieder, so viele wie bei der DKP. Die Partei besitzt etliche Immobilien. Ein Ferien- und Freizeitzentrum im Landkreis Sonneberg, Gebäude in Gelsenkirchen, Berlin, Stuttgart, auch eine Mediengruppe. Zudem hält die Partei 96% am Buchführungsbüro Essener Straße 86. Beobachtet vom Verfassungsschutzbehörden, ich empfinde viele Plakate als plump. Den Ukraine-Krieg ordnet die Partei als von beiden Seiten ungerechter Krieg zwischen dem neuimperialistischen Russland und der kapitalistischen Ukraine sowie als Konsequenz imperialistischer Bestrebungen der NATO ein. Das ist schon etwas ausdifferenzierter wie auf entsprechenden Plakaten. Aber bevor es zurückgeht zu Frau Fechner, geht es zurück zu Jewgenia Pimienova, der Politologin. Aber bevor es zu ihr geht, geht es zu Ivan Medvedev und einer grundsätzliche Einordnung zur Bundestagswahl 2025.
Im Grunde genommen ist wirklich jeder gegen jeden und die Parteien, die sich als demokratisch selbst beschreiben, die jahrelang sich als demokratisch profiliert haben und dabei die AfD als das Gegenteilige zur demokratischen Partei beschrieben haben, diese demokratischen Parteien, also die Altparteien, die Union, die SPD, die Grünen, die Linke, die FDP, diese Parteien sind jetzt nicht mal imstande, sich untereinander zu einigen. Was haben sie jahrelang den Deutschen erzählt? Sie haben davon gesprochen, was demokratisch ist und was undemokratisch ist. Sie profilieren sich selbst als demokratische Parteien im Gegensatz zur AfD. Und eben deshalb meinen sie, dass sie mit der AfD nicht kooperieren dürfen. Da haben sie jahrelang davon gesprochen, was demokratisch ist und was nicht demokratisch. Da haben sie das ganz lange erörtert. Aber demokratisch ist vor allem eins, wenn es um die Demokratie geht. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Nämlich, dass zur Demokratie ein Vielparteiensystem gehört. Und die mehreren Parteien, die dieses Vielparteisystem ausmachen, müssen demokratisch imstande sein, sich demokratisch zu einigen, demokratische Kompromisse zu erarbeiten, demokratische Kompromisse zu suchen. Das ist eigentlich ein Grundpfeiler jeder Demokratie, die auf einem Vielparteiensystem basiert. Aber das scheint im Moment nicht gegeben zu sein. Wieder wollen sie sich mit der AfD einigen, die sie als eine undemokratische Partei schlecht machen, obwohl sie auch als eine demokratische Partei registriert wurde. Wäre sie keine demokratische Partei und wirklich verfassungsfeindliche Partei, würde man sie ursprünglich, die entsprechenden Behörden würden sie ursprünglich nicht registrieren als eine Partei. Also, sie wollen sich weder mit der AfD einigen, noch untereinander. Und vor diesem Hintergrund stellt sich für jeden deutschen Wähler die Frage im Moment, wie wird es weitergehen? Welche Konstellation ist möglich mit Blick auf Regierungsbildung nach dem 23. Februar?
Auf uns wartet noch Gabriele Fechner von der MLDP und eine Argumentationskette dafür, dass die BSW links ist. Aber jetzt die sehr sachkundige Jewgenia Pimienova zur Wirtschaft. Roman Ziskin, tu es.
Das zweitwichtigste Thema bei dieser Wahl ist natürlich die Wirtschaftspolitik, die eng mit der grünen Agenda verbunden ist. Und beide Kandidaten haben dieses Thema angesprochen. Merz erinnerte Scholz an die Abschaltung der Atomkraftwerke, die seiner Meinung nach zu der heutigen Energiekrise geführt hat. Das war natürlich nicht der einzige Faktor, aber es war dennoch ein großes Thema. Scholz, der amtierende Bundeskanzler, antwortete, dass dies keinen Einfluss auf die Krise habe. Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen beiden Parteien in Bezug auf ihre Wirtschaftspläne und ihr Herangehen an die grüne Agenda auf die Wirtschaftssituation in Deutschland auswirken?
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Schließung von Kernkraftwerken, die in den letzten Jahren schrittweise erfolgte, auch eine Folge einer eher umstrittenen Entscheidung von Angela Merkel ist. Nach der Fukushima-Tragödie beschloss sie, mit gewisser Unterstützung grüner Aktivisten und interessierter Unternehmen, dass Deutschland auf sicherere Energiequellen umsteigen würde. Ich denke, das war eine ideologie- und wertebasierte Entscheidung. Im Großen und Ganzen würde ich sie dafür nicht so sehr kritisieren. Denn diese Entscheidung wurde aus einer völlig anderen innen- und außenpolitischen Kultur herausgeboren, die damals in Deutschland herrschte. Es war ein prosperierendes Land mit einer stabilen, wachsenden Wirtschaft in Friedenszeiten, in einer günstigen außenpolitischen Konjunktur. Und ich denke, dass Angela Merkel damals das Recht hatte, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, dass sie ihre langfristige Planung auf eine positive Prognose stützte. Und natürlich ist die Abschaltung der Kernkraftwerke nicht allein die Schuld von Scholz. Es handelt sich um einen ziemlich langen, komplexen Technologieprozess, der erst Anfang der 2010er Jahre eingeleitet wurde. Das andere Problem ist, dass sich das heutige Deutschland in einer völlig anderen, diametral entgegengesetzten Situation befindet. Deutschland befindet sich in einer sehr ernsten Krise. Und das Hauptproblem ist, dass das Land billige Rohstoffe aus Russland verloren hat, die seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich seit der Zeit von Bundeskanzler Konrad Adenauer.
Das Dossier.
Im Moment wird viel über die Rolle der EU in der nationalen Politik und über die Rolle Deutschlands in der EU diskutiert. Welche Rolle kann Deutschland in der EU einnehmen und wohin kann sich die EU mit Deutschland bewegen, je nachdem, wer das Land führen wird?
Auch wenn Friedrich Merz in letzter Zeit manchmal in seiner Rhetorik Begriffe wie deutsches Interesse oder nationales Interesse verwendet, versucht er offensichtlich, die AfD-Wähler für sich zu gewinnen. Er lässt sich in gewisser Weise von Donald Trump inspirieren, der ebenfalls die Botschaft an die Welt schickt, dass Amerika an erster Stelle stehen sollte.
Bevor wir zum BSW kommen, Roman Ziskin knetet Gabriele Fechner von der MLDP.
Sie wollen eine Systemänderung. Man kann ja durchaus behaupten, dass das heutige System des Kapitalismus eng mit den Themen wie Militarisierung und Aufrüstung verbunden ist und davon profitiert, ganz zu schweigen von den Profiten, die gerade Rüstungsunternehmen in Deutschland, aber auch im Übersee erzielen. Wie stehen Sie dazu, also zu diesen Trends in der Politik, vor allem im Westen? Und warum finden sich in Ihren Stellungnahmen weniger oder gar keine klaren Aussagen zu diesem Thema Militarisierung und Aufrüstung?
Also zunächst mal trifft das zu, dass wirklich die Außen- und Militärpolitik in den letzten Jahren offen aggressiv geworden ist. Wir sind der Meinung, dass alle Imperialisten regelrecht an der Vorbereitung von dem Dritten Weltkrieg arbeiten, was wir für brandgefährlich halten und auch durchaus für eine realistische Gefahr. Und deshalb hängen wir das sehr hoch. Also das müssten Sie mir beweisen, dass wir dazu keine Position haben. Wir haben in unserem Wahlprogramm auf unserer Website uns also wirklich auch unmissverständlich dazu positioniert. Wir kritisieren diese weltweite Tendenz zur Kriegsvorbereitung. In Deutschland ist das unter dem Schlagwort kriegstüchtig werden ein wirklicher Angriff auf den Friedenswillen der Massen und wird auch sozial auf den Menschen abgeladen.
Die Bundestagswahl 2025 aus russischer Sicht.
RTDE. Kritisch bleiben.
In Fahrt. Oscar.
Die aufgebleibende Vereinigte Staaten stattgefunden haben, die Zerstörung von Nord Stream war ein Kriegsakt gegen Deutschland. Das war ein Terrorakt gegen Deutschland. Eigentlich müssen wir den Bündnistag aufrufen. Und wenn die unaufgesetzte Story der Geheimdienste stimmen würde, dass es eben die Ukrainer waren, ja, dann müssen wir doch morgen sofort alle Zahlungen und alle Waffenlieferungen einstellen. Sind wir denn bekloppt in Deutschland? Begreift für mich, dass wir unsere Interessen zu vertreten.
Macht Nord Stream 2 auf.
Da sind auch Faschisten am Berg in der Ukraine. Das darf man nicht vorschreiben. Werden Straßen nach Bandera benannt, Plätze nach Bandera benannt. Das wäre so, als wenn wir wieder Plätze nach Himmler oder nach wem benennen würden. Das ist doch alles nicht zu akzeptieren, dass das alles totgeschwiegen wird.
Ich freue mich, wenn ein Mann wie Oskar Lafontaine 2025 etwas sagt, was ich 2022 in etwa wortgleich hier in der kleinen Audiodatei verbreitet habe. Aber nun zu dem linken Punkt.
US-Milliardäre mischen sich ordentlich in den Wahlkampf in Deutschland ein, schon seit längerer Zeit. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal lesen muss, dass Bill Gates deutsche Medien bis zum Spiegel mit Geld bedenkt. Ja, wo sind wir denn? Was ist denn das für eine Pressefreiheit von Unternehmen und Verlagen, die sich von US-Milliardären Geld geben lassen? Was ist denn das? Wie kann man denn da noch glauben, dass die unabhängig etwa die US-Politik beurteilen? Und dann erleben wir, dass auf einmal Campag, so eine dubiose Organisation, die von George Soros auch finanziert wird, dass die jetzt SPD, Linke und Grüne finanzieren. Wo gab es das dann jemals, dass linke Parteien in Europa von US-Milliardären auch gestützt und finanziert worden sind? Denkt da keiner drüber nach?
Bundestagswahl 2025 aus russischer Sicht, das Dossier. Die kleine Audiodatei, Dienstag, 18. Februar 2025. Gestern ganz vergessen zu sagen, hervorragender Tatort am Sonntagabend, ein politischer, der viele Themen drin hat, die wir hier auch behandeln, seit Jahren in der kleinen Audiodatei mit Corinna Harfuch. Ich denke, die meisten von euch erinnern sich, sie waren im Kino bei die Schauspielerin. Und die gute Corinna kommt natürlich aus Sühl. Beliebt bei unseren Hörern die Gedichte von Helmut Matt. Heute ein neues zu den Demos gegen Hass und Hetze. Zuvor aber in die Community der kleinen Audiodatei. Viel Post gab es gestern zum Valomat-Einsatz. Unser Hörer Roberto Rasch aus Berlin-Köpenick fand das Ganze vollumfänglich gelungen und humorvoll. Er meinte, Annette Schilling hat eine wirklich sehr angenehme, aber auch resolut bestimmende Stimme. Morchen 70 meint, hallo Marcel und Freundin, das habt ihr aber schön gemacht. Malina Kapina, ich habe per Brief gewählt aus Österreich, es waren nicht alle Parteien aufgelistet. Problemloser 66-26, dieses Jahr muss der kleinste Nenner gewählt werden. Nebenkriegsschauplätze sollte man erst einmal vernachlässigen. Für ihn heißt es Frieden und Stärkung der Wirtschaft durch preiswerte Energie.
Macht Nord Stream 2 auf.
Piotr 56-34 meint, Eingriffe in den Mietpreismarkt stimme nicht zu. Ups! Da wünsche ich mir vom Marabu, dass er nochmal drüber nachdenkt. Ich persönlich halte dann starke staatliche Unternehmen für sinnvoller. Alina Kapina schreibt, Brandmauer soll offenbar im Englischen aufgenommen werden, sowie Blitzkrieg und Kindergarten. Ich ergänze, oder Rammstein.
Doing everything I can that we form with all the democratic parties together in Germany, a government which is standing up for our peace and having a strong Brandmauer against those fighting fees and freedom and democracy in Europe.
Und noch von Triple Delta ein Tipp an alle Valomat-Benutzer. Bei den gegenwärtigen Temperaturen sollte man zum Bademantel auf jeden Fall die gefütterten Badelatschen legen. Danke an unser fleißiges Publikum. Ukraine-Treffen in Paris, berichtet die Tagesschau. Quasi im Alleingang bereiten die USA Verhandlungen vor. Europäer sehen sie dabei nicht am Tisch.
Das ist richtig.
Moskau meldet, die Gespräche zwischen Russland und den USA in Riad, Saudi-Arabien, werden bilateral sein. Sergei Lavrov und Putin-Berater Ushakov treffen in Riad ein. Wladimir Zelensky, die Ukraine wird die Gespräche in Saudi-Arabien nicht anerkennen. Er traf sich dafür mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara.
The victory will change the world.
Die Tagesschau berichtet, Israel plant eine Behörde für die Gaza-Umsiedlung. Aus grenznahen Orten im Südlibanon zieht sich Israel zurück. Tausende erinnern in Tel Aviv an Hamas-Geiseln. Nach der Bundestagswahl soll die Einreise von Afghanen nach Berlin fortgesetzt werden. Flugzeugcrash in Toronto, mehrere Verletzte. Ein Flugzeug landete auf dem Rücken. Es berichtet Reuters. Demos gegen Hass und Hetze, ein neues Gedicht von Helmut Matt, heute noch in der kleinen Audiodatei. In den Medien eine für viele bereits vergessene Künstlerin, Buffy St. Marie.
The rain is falling lightly on the buildings and the cars. I've said goodbye to city friends, department stores and bars. The lights of town are at my back, my heart is full of stars.
Eine kanadische Auszeichnung aberkannt, berichtet der Spiegel. Sie gab sich als Angehörige des Cree-Volkes aus. Sie bekam den Oscar als erste indigene Person. Nun kommt heraus, sie hat ihre Herkunft wohl falsch dargestellt. Stäbli ist Helmut Matt, sein dritter Gedichtband ist gerade erschienen. Daraus Demos gegen Hass und Hetze. Ein Aufmarsch gegen die AfD, man steht auf gegen Hetze und Hass. Linke die Kirchen, die SPD auf die Medien. Ist immer Verlass. Fest im Griff, schien es, hat man die Macht. Diese Blauen muss man vernichten, an Volk und Land hat niemand gedacht. Die Demos, sie sollen es richten. Ganz Deutschland, es hasst die AfD. Gegen Hass steht man auf der Straße. Die Antifa und die KPD sind Teil dieser linken Blase. Von unseren Steuern finanziert, von der herrschenden Kaste gelenkt, Damit man nicht die Wahlen verliert, wird alles freie Denken versenkt. Der Hass, gegen den sie marschieren, der funkelt in linksgrünen Augen. Sie ahnen, sie werden verlieren. Ihr Brüllen wird dann nichts mehr taugen. Weiter winterlicher Hochdruck, zum Ende der Woche deutlich milder. Danach gehen die Temperaturen wieder zurück.
Macher, Alternative Music.